Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, als diese Zeilen unter Studenten in München verteilt und immer wieder nachgeschrieben wurden. In der Ohnmacht angesichts der heraufziehenden Katastrophe entdeckten sogar Intellektuelle die Macht des Gebetes. Auf die Macht des Gebetes setzen, wer kann das heute von uns mündigen Christen? Da schlagen wir uns eher auf die Gegenseite, nicht Macht, sondern Ohnmacht des Gebetes müsste es heißen. Nehmen wir redlich und wahrhaftig auch diese dunkle Seite des Gebetes in unser Nachdenken und Nachspüren mit hinein. Wir brauchen uns dessen nicht schämen, im Gegenteil, es zeigt, dass Beten als Not und Segen zugleich empfunden wird. Da durfte einer erfahren, dass sein Gebet Erhörung fand, doch andere unter uns gedrückt und verbittert können vom Gegenteil erzählen. Wie haben wir um das Leben eines Kindes, um die Heilung eines Krebskranken gebetet und nichts hat es genützt. Und dann finden wir uns wieder im Grübeln und Hadern eines guten Menschen, der über einen schweren Schlag einfach nicht hinwegkommt und sich fragt, wie es sein kann, dass andere, die in Saus und Braus leben, scheinbar unverwundbar über alle möglichen Dämpfer erhaben sind. Schließlich kennen wir auch die kleinlaute Klage: Ich habe gebetet, aber meine Gebete waren wie Telefongespräche mit einem unverbundenen Apparat. Ich hatte das Gefühl, die Leitung war tot. Es ist wahr, nie erscheint ein Mensch ohnmächtiger, als wenn er betet. Die gefalteten und ineinander gelegten Hände sind die Hände eines Gebundenen, der sich gleichsam selbst entmachtet, indem er die Kraft seiner eigenen Hände hineinlegt in die Macht des ganz anderen. Doch damit nicht genug. Gilt nicht auch die Umkehrung in seiner Machtlosigkeit, erscheint der Mensch nirgendwo mächtiger, als wenn er betet. Dann freilich hat er sich auf einen sonderbaren Tausch eingelassen. Er hat die eigene Kraft gegen die Stärke eines Gottes eingetauscht, der sich in der Ohnmacht des Kreuzes als mächtig erweist, nirgend sonst. Ich habe mir einmal vorzustellen versucht, wie eine Kirchengeschichte aussähe, wenn sie einmal ganz anders geschrieben würde, nicht als Papstgeschichte, nicht als Geschichte der Triumphe und Skandale, sondern als Geschichte des Gebetes. Es wäre ein schwieriges Unterfangen, weil es da sehr Persönliches, ja Intimes zu erzählen gäbe. Aber wir dürfen darin erkennen, wie oft gerade die Kleinen und Geringen die Entscheidungen der Kirche vorbereitet und getragen, ja sogar mitgetroffen haben durch ihr Gebet. Ich persönlich weiß um Menschen, die mich begleiten, gar nicht durch viele Worte, sondern durch ihr treues Memento. Besonders dankbar bin ich für meinen viel zu früh verstorbenen Vater, der mir Lehrer des Gebetes war. Zusammen mit meiner Mutter knüpfte er, ein evangelischer Christ, für mich zur Erstkommunion einen Rosenkranz, der mir bis heute wertvoller Begleiter ist. Beten lernt man nicht wie Vokabeln aus dem Schulbuch. Beten lernen wir in der Schule des Lebens. Wenn Beten in die Tiefe gehen soll, dann braucht es Wurzeln im Leben, Vorbilder, für die das Beten eine Art Wasserzeichen des Lebens war. Das erste Kapitel einer Gebetsgeschichte würde ich der Gottesmutter widmen. Einzig in ihrer Ohnmacht liegt ihre Vollmacht. In ihrer Feinheit und Unaufdringlichkeit liegt ihre Kraft. Solche Aussagen entziehen sich dem ausschließlich logischen Beleg. Sie können nur in Vergleichen und Bildern nahegebracht werden. Ich möchte diese Feinheit der Gottesmutter mit einer Malerei beschreiben. Das Bild befindet sich in Augsburg, in der im Kern noch romanischen Kirche St. Peter am Perlach, im Herzen der Stadt. Dort hängt es rechts über einem Seitenaltar. Es soll um 1700 gemalt sein, barock also, groß wie ein Altarbild. Der Jesuit Pater Bergoglio soll es einmal mitgenommen und in Buenos Aires verbreitet haben, vor allem unter Studenten. Jedenfalls gehört es zu seinen Lieblingsbildern, das ihn auch als Papst begleitet. Es zeigt Maria als hübsche junge Frau in rotem Gewand, einen fliegenden blauen Überwurf um Hüften und Schultern, in der Mondsichel stehend, mit einer dunklen Schlange unter den Füßen. Dann das Entscheidende. Sie löst einen Knoten auf an einem weißen Band, das ihr ein Engel von links ganz verknotet zureicht. Auf der anderen Seite fällt es in leichten Wellen, entflochten und glatt, in die Hände eines anderen Engels. Ein Gewimmel von kleinen Engelsköpfen schwirrt um Marias Kopf, darüber die Taube des Heiligen Geistes in hellem Licht. Und unter der Madonna entdecken wir uns selbst, einen einsamen, bedrückten Menschen, den ein Engel zu einer Kirche weist. Liebe Hörerinnen und Hörer, was würde er als Botschaft mitnehmen? Wäre es nur ein Rahmen ohne Bild? Oder käme da Entscheidendes über? Wäre es nicht reizvoll, dieses Evangelium nach Maria durchzubeten? Der Rosenkranz ist gleichsam das gebetete Evangelium nach Maria. Und das Bild von der Knotenlöserin bringt dieses Evangelium auf den Punkt. Es gibt dem Gebet Tiefgang und Weite zugleich. Auch bei Maria lief rein menschlich gesehen nicht alles glatt. Von der Empfängnis über die Geburt bis zum pubertierenden Jugendlichen. Jesus war zunächst kein Wunschkind. Ein 12-Jähriger, der bei einer Wallfahrt seine eigenen Wege geht, ist bestimmt kein Vorzeigesohn. Mit dem eigenen Sohn als vermeintlicher Verbrecher zum Tode verurteilt den Kreuzweg gehen, davon träumt, weiß Gott, keine Mutter. Marias Lebensband war voller Verknotungen, doch sie haben sich aufgelöst. Nicht sofort, sondern erst später, im Licht von Ostern und mit dem Rückenwind des Heiligen Geistes. So wünsche ich Ihnen, dass auch Sie Trost und Ermutigung finden im Blick auf Maria, die Knotenlöserin. Dazu segne Sie der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.